Gründen direkt von der Uni. Wie man erfolgreich von der Hochschule in die Unternehmerwelt startet, welche Fragen sich dabei stellen und welche Förderprogramme helfen. All das direkt aus erster Hand in dieser Folge des Passion for Business Podcast.
Passion for Business. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Hallo beim Passion for Business Podcast. Gründern fehlt es oft nicht an der tollen Idee, der Motivation oder Leidenschaft, sondern meist an Geld. Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe an Fördermöglichkeiten, die insbesondere in der Startphase dabei helfen, den finanziellen Bedarf zu decken. Ich freue mich, heute zwei Gründerinnen im Podcast begrüßen zu können, nämlich Sarah-Theresa Schulte und Lara Wagemann vom Startup AllCup, auf die genau das zutrifft. Sie haben nämlich eine tolle Idee mit AllCup. Sie entwickeln nämlich einen essbaren Kaffeebecher, um den ganzen To-Go-Müll zu reduzieren, waren aber natürlich auf der Suche nach Fördermöglichkeiten, um gerade diese Entwicklungsphase finanzieren zu können. Wie sie das gemacht haben, wie AllCup genau funktioniert und welche Erfahrungen sie schon in ihrer Unternehmerinnenreise gesammelt haben, darum geht es heute. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Hallo Sarah, hallo Lara. Ihr seid mir heute aus Münster zugeschaltet. Wie geht's euch?
Hi, also mir geht's sehr gut. Bei mir ist auch alles gut, danke.
Sehr schön. Ja, dann erstmal herzliche Glückwünsche. Ich habe gelesen, ihr habt das 2.500. Exist-Gründerstipendium erhalten.
Genau, also wir waren auch mega happy über die Förderung, weil die ja Innovationen kürt. Und deshalb war das für uns auf jeden Fall ein großer Meilenstein.
Worum geht's eigentlich bei Exist? Genau, also was ist das Exist-Gründerstipendium?
Das Exist-Gründerstipendium fördert Ausgründungen aus einer wissenschaftlichen Praxis heraus, also insbesondere aus Institutionen wie zum Beispiel jetzt der FH Münster. Wir haben unseren Mitgründer zum Beispiel hier an der FH Münster gefunden, der dann seine Bachelorarbeit über unser Thema geschrieben hat, der Martin. Und genau, somit haben wir uns dann eben selbstständig gemacht mit dieser Idee und haben uns dann so bei Exist beworben.
Was bekommt man bei Exist als Förderung?
Exist fördert zum einen einen Lebensunterhalt von jedem Gründer und jeder Gründerin und zum zweiten gibt es eben einen gewissen Topf, den man benutzen kann für Sachausgaben und auch Coachingmittel, sodass man vielleicht die ein oder andere Investition gerade in der Forschungsrichtung tätigen kann und so eben auch schneller mit der Forschung und Entwicklung vorankommt. Und ein Jahr lang geht die Förderung und in diesem Jahr hat man eben Zeit, an seiner Innovation zu arbeiten und ist noch nicht verpflichtet, damit Umsätze zu machen, um sich daraus zu finanzieren, was uns einen Puffer von einem Jahr verschafft hat, worüber wir auch sehr glücklich sind.
Wir haben zum Beispiel auch jetzt unsere Büromöglichkeit darüber bekommen, weil man über Exist, also das Netzwerk, an das man geschaltet ist, wie wir die FH Münster, dass die einem eben Plätze zum Arbeiten bereitstellen. Darüber sind wir auch mega happy.
Mhm. Ihr habt gerade gesagt, Lebensunterhalt. Wie hoch ist denn der Zuschuss zum Lebensunterhalt?
Jeder Gründer und jede Gründerin bekommt 2.500 Euro im Monat, aber ist dann quasi als Stipendiatin an der Hochschule meistens gelistet. Das heißt, man ist quasi selbstständig. Da gehen dann natürlich noch die Abgaben runter. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein Betrag, mit dem man dann gut leben kann. Und ja.
Kann jeder, der jetzt irgendwie von der Hochschule kommt, Exist beantragen? Oder gibt es da irgendwie Unterschiede? Muss ich irgendwas mitbringen als Qualifikation?
Also es müssen auf jeden Fall, die Mehrheit des Teams müssen AbsolventInnen sein. Das bedeutet, man kann bis zu 3 Gründer finanzieren. Also wenn man jetzt mehr hat, würde das nicht weiterfinanziert werden. Da müsste man schauen, wie man das selbst aufteilt. Und davon müssen dann eben Minimum 2 AbsolventInnen sein. Aber wenn man kein Absolvent ist, würde man auch eben nur 1.000 Euro bekommen als Student. Kann das aber auch im Laufe der Zeit hochstufen lassen. Das hatten wir jetzt auch bei uns im Team, weil unser Mitgründer zum Beispiel noch diesen Monat an seiner Bachelorarbeit geschrieben hat.
Okay, also sowohl Studenten als auch Absolventen können im Prinzip die Exist-Förderung nutzen. Die Höhe des Zuschusses ist dann ein bisschen unterschiedlich.
Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Mehrheit des Teams, wie Sarah eben gesagt hat, Absolventinnen sind und eben wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und die dritte Person ist quasi wie so ein Joker. Also man kann zum Beispiel auch jemanden mit abgeschlossener Berufsausbildung aufnehmen ins Team, der dann vielleicht eher im technischen Bereich ist oder halt, wie Sarah gesagt hat, ein Studierenden. Also das sind quasi die Voraussetzungen.
Mhm. Zusammengefasst, es gibt Zuschüsse zum Lebensunterhalt, es gibt Zuschüsse für Investitionen und Coachingleistung.
Genau, also man darf so spezifische Coachings, die man sich selbst aussucht, in Anspruch nehmen. Zum Beispiel haben wir vor, ein Verhandlungs-Coaching durchzuführen, wo wir eben im Speziellen darauf vorbereitet werden, wie wir in Verhandlungen auftreten, welche Strategie wir da benutzen möchten und so weiter. Und da darf man sich eben selbst Coaches aussuchen, die man dafür kommen lassen möchte, um eben individuell dann noch betreut zu werden.
Förderprogramme sind ja an sich was Schönes, wenn da die Anträge nicht wären.
Ja, da sprichst du schon den Painpoint an.
Welche Tipps könnt ihr geben, um eben möglichst erfolgreich und schnell so einen Antrag für Exist zu stellen? Worauf muss man ganz genau achten?
Also ich glaube, schnell ist erstmal relativ. Wir dachten so, ach, wir schreiben das in so 3-4 Wochen, ist ja gar kein Stress. Wir packen alle unsere Ressourcen da rein. Wir waren in dem Startup-Programm Reach Euregio im Startup-Center hier in Münster und darüber hat uns dann ein Coach begleitet, der den Exist-Antrag mit uns gestellt hat. Und ja, also Mike Arnold hat uns da schon mega supportet und uns ständig mit uns Feedback-Schleifen gemacht. Wir haben aber auch aus jedem Bereich, den wir kennen, also zum Beispiel haben wir dann jemanden aus dem Bereich Finanzen gefragt, jemanden aus dem Bereich Vertrieb, die alle nochmal unseren Businessplan gecheckt haben. Das sind so 20 Seiten, die man ausfüllen muss. Insgesamt waren es dann aber irgendwie 100, was auch immer, weil man noch 1000 Anhänge, Finanzpläne, Marketingkalkulation, Market Size Estimation und so weiter anfügen muss. Also diese 20 Seiten müssen halt wirklich perfekt on point sein, genau in diesem Exist-Style geschrieben sein. Also es war auf jeden Fall anstrengender, als wir gedacht hätten. Wir hatten, ich glaube, am Ende 12 Feedback-Schleifen und dann sind wir im Endeffekt auf so 2 Monate gekommen, statt auf 4 Wochen, wie wir es am Anfang geplant haben.
Okay, also auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Und Herzstück der Bewerbung ist tatsächlich ein Businessplan.
Genau, also das nennt sich bei Exist Ideenpapier. Da gibt's auch im Internet die Gliederung, die man sich da downloaden kann. Da kann man sich da schon mal ansehen, was da so reingehört. Also neben dem Finanzplan, den Sarah schon erwähnt hat, den ich dann im Businessplan übernommen habe, gibt's natürlich auch was über Markt und Wettbewerb. Das hat zum Beispiel Sarah bei uns geschrieben. Und natürlich das Herzstück ist der Innovationsteil und der Kundennutzen. Und in dem Innovationsteil, da hat eben unser Mitgründer Martin dann sich eingebracht und hat das da aus der Forschungsperspektive geschrieben. Und es ist eben für Exist aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung besonders wertvoll, da auch die Innovation darzulegen im Vergleich zu dem Stand der Technik, den es bisher schon gibt, warum man jetzt genau diese Förderung bekommen sollte, was einen abgrenzt, was es für einen Mehrwert hätte für die Gesellschaft oder für den B2B-Bereich, woran auch immer man den Kernnutzen von seinem Produkt sieht und es eben da möglichst gut abgrenzt und auch zeigt, dass man sich auskennt in dem Bereich und da halt auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
Ja, also diese Innovation ist eben mega wichtig. Also es darf noch nichts sein, was es irgendwie schon auf dem Markt gibt, weil Exist wirklich speziell Innovationen fördern möchte.
Kann ich Exist eigentlich an jeder Hochschule beantragen oder kann ich an jeder Hochschule dann tätig werden?
Also es gibt Exist-Hochschulen, die kann man, glaube ich, auch im Internet einsehen. Da gibt es auch so ein Logo, was die dann meistens führen. Es ist nur so, dass verschiedene Hochschulen verschieden viel Expertise zum Beispiel in dem Bereich haben. Und wir haben auch bei mehreren Hochschulen angefragt und da war die Resonanz auch sehr positiv, also dass viele mit uns den Antrag gestellt hätten. Aber zum einen existiert ja auch noch mit dem Bonus versehen, dass man die Labormöglichkeiten nutzen darf. Und da kann man natürlich auch ein bisschen schauen, wo würde es sich denn anbieten, wo sind die Sachen, die wir wirklich brauchen, wo gibt es schon viel Equipment, was wir benutzen können. Zum anderen, wo ist auch vielleicht ein Fachbereich, der uns da noch fachlich unterstützen könnte. Man bekommt auch immer einen Mentor oder eine Mentorin zugeordnet. Der ist bei uns auch hier im Food Lab, dass es dann auch gut dazu passt und eben das die Büromöglichkeiten, die dann gestellt werden. Also da hängt noch sehr viel mehr dran. Und natürlich die Unterstützung bei der Antragstellung, die auch die Hochschule ermöglicht. Und da sind wir hier bei der FH Münster mega happy gewesen, weil uns da eben schon ein sehr erfahrenes Netzwerk unterstützt hat und da halt auch super wertvolle Tipps wir bekommen haben.
Okay, dann können wir aber als Tipp auch schon mal mitnehmen. Also wer über eine Exist-Förderung nachdenkt, sollte auch vorher ganz genau schauen, an welcher Hochschule er das im Zweifel macht. Wenn er da nicht vielleicht schon an einer Hochschule ist, die sehr, sehr viel Exist-Erfahrung hat und auch gerade für seinen Bereich ein gutes Umfeld bietet.
Auf jeden Fall. Also es werden die meisten Exist-Anträge, glaube ich, wegen formaler Fehler abgelehnt, wenn ich mich recht erinnere. Und das kann man natürlich, also davor kann man sich natürlich schützen, wenn man erfahrene Coaches mit einbezieht. Mhm.
Hat euch eigentlich diese, sagen wir mal, Auszeichnung oder auch diese Nennung Exist-Gründerstipendium 2500, was gebracht? Habt ihr da was mitnehmen können?
Auf jeden Fall. Also es war mega positiv, einmal für das Außenbild, weil wir natürlich auf der Seite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie jetzt auch mit einem Foto pranken. Da ist man natürlich schon stolz auf sich, dass man das so zeigen kann. Und zum anderen würde das an alle Entrepreneurship-Profs in Deutschland per E-Mail auch noch versandt. Das heißt, die haben alle davon schon mal gelesen. Und die Hochschule war natürlich auch mega proud, dass wir das dass wir diese Auszeichnung bekommen haben, waren dann so, ja, wir sind natürlich mit der TU München, also da sind wir jetzt quasi im Vergleich, weil die melden so mit die meisten Exist-Anträge an, neben der RWTH in Aachen. Also das ist schon auf jeden Fall eine gute Auszeichnung.
Zudem ist das natürlich auch eine super Seite, die man auch zeigen kann. Also bei mir haben sogar selbst Leute aus der Heimat oder aus der Familie dann gesagt, oh, wir haben das gesehen, mega cool. Und es ist natürlich auch eine gewisse Validität, die man damit ausstrahlt und Seriosität auch, wenn man da auf so einer Seite vertreten ist. Und das hat uns auf jeden Fall nochmal richtig weitergebracht.
Ja, und es zeigt halt auch, dass das Produkt, also dass es funktioniert so ein bisschen. Weil am Anfang war es natürlich schon so, dass Leute auch vielleicht eher so waren so, okay, geht das denn überhaupt? Und damit hat man jetzt nochmal, okay, die Innovation wurde auch von wissenschaftlicher Seite geprüft und es stimmt. So, das ist auf jeden Fall auch ein guter Nebeneffekt.
So, der Antrag ist gestellt, die Bewilligung liegt vor. Läuft dann alles rund beim Abrufen der Fördergelder?
Also man sollte sich noch ein bisschen Zeit einplanen zwischen Abrufen und wann man die Gelder wirklich benötigt. Weil natürlich ist es so, dass man natürlich super viel Geld bekommt, ohne irgendwelche Anteile abzugeben. Und da muss man sich halt auf der Gegenseite dann auch auf ein bisschen ein bisschen mehr Zeiteinplanung vielleicht einlassen. Also bei uns war das nicht ganz so einfach, obwohl die FH da schon sehr viel Erfahrung hat. Man musste noch Stipendiatenverträge unterschreiben. Die mussten natürlich auch vom Kanzler unterzeichnet werden, obwohl das bei uns schon sehr beschleunigt war. Und wir haben auch die Deadline halten können. Wäre es viel, viel einfacher gewesen, hätten wir uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit eingeplant und einen Puffermonat gehabt. Ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, dass man da dann noch ein bisschen mehr Puffer hat und das Abrufen der Mittel. Also da fällt man tatsächlich unter das Vergaberecht der Hochschule, weil die Hochschule verwaltet die Sachmittel und man beschafft quasi alles dann über die Hochschule. Und da fällt man dann, muss man dann zum Beispiel teilweise mehrere Angebote einholen, wenn der Einzelpreis eines Artikels ein bestimmtes Budget überschreitet. Aber da wird jeder Hochschule auch nochmal im Einzelnen dann darauf eingehen, wie das dann genau läuft. Aber man sollte auf jeden Fall Zeit einplanen.
Ja, also was man dazu sagen kann, man muss halt alle Sachen dann über die Hochschule beschaffen. Also man darf nichts irgendwie selbst kaufen oder muss es dann später quasi einreichen. Wenn der Betrag unter x Euro liegt, darf man es selber kaufen. Wenn nicht, muss man sagen, okay, ich sende der Hochschule den Link und die muss es beschaffen. Das dauert natürlich dann auch irgendwie 1, 2, 3 Wochen, kommt immer drauf an. Also es zieht sich auf jeden Fall damit. Aber wie Lara schon gesagt hat, dadurch, dass man ja auch so viel Geld bekommt, ist es das auf jeden Fall für uns wert, weil wir eben auch noch Forschungsaufwand haben.
Okay, das heißt, die Planung der Ausgaben, die möglichst auch schon mal im Vorfeld zu haben, um dann nicht ewig auf die Gelder warten zu müssen oder zumindest, wenn man nicht spontan was kaufen möchte, dann funktioniert das nicht, weil ich meistens über diesen Vergabeweg gehen muss, sondern ich plane am besten idealerweise, was brauche ich eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten und kann dann eben mit der Beschaffung starten.
Ja, genau.
Okay. Wenn ihr das alles nochmal Revue passieren lasst, was ihr bisher mit Exist erlebt habt, das Programm, eure Erfahrungen, wenn ihr daraus nochmal so ein bisschen die Quintessenz ziehen würdet für Gründer, Absolventen, die jetzt auch drüber nachdenken, ist Exist das Richtige für mich, soll ich mir das anschauen, was würdet ihr da zusammenfassend mit auf den Weg geben?
Also ich würde sagen, Exist hat uns vor allem Sicherheit gegeben, dass wir auf jeden Fall wussten, okay, das nächste Jahr ist gesichert, als wir dann die Zusage hatten, okay, wir können uns drauf verlassen, wir bekommen da jeden Monat Geld, können unsere Miete bezahlen, müssen uns nicht mit einer schlaflosen Nacht herumschlagen, wie zahlen wir jetzt die nächsten 3 Monate oder kriegen wir jetzt das Investment oder nicht, da hat man auf jeden Fall schon mal einen Puffer und es ist sehr, sehr viel wert.
Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich am Anfang, ich würde sagen, den Aufwand unterschätzt, wie viel Kapazität das zeitlich wirklich nimmt, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche, sagst du, verbringst du damit? 5 vielleicht? Immer
also
noch?
Kommt natürlich drauf an, was ansteht, aber natürlich muss man sich dann auch für diese vergaberechtlichen Sachen Angebote einholen und kann natürlich nicht einfach im Internet irgendwas bestellen, wie man das vielleicht so privat machen würde bei einer Anschaffung. Also da muss man sich natürlich drauf einlassen, dass man dann da Kompromisse machen muss.
Ja, aber also für uns war es das auf jeden Fall wert und ich kann es den Leuten empfehlen, die auch noch ein bisschen Zeit haben, die jetzt sagen, okay, wir brauchen dieses Jahr zur Forschung halt wirklich noch. Aber wenn man jetzt so, also ich würde es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist auch nur meine Meinung, für ein Startup empfehlen, was jetzt sagt, ich möchte in 4 Wochen auf jeden Fall oder in 4 Monaten an den Markt gehen. Ich muss möglichst schnell sein, weil es verlangsamt einen schon ein wenig, aber es ist es halt wert.
Mhm. Muss man entsprechend abwägen, ne? Wahrscheinlich auch, wie viel Aufwand oder Forschungsaufwand und Entwicklungsaufwand noch getätigt werden muss.
Ja.
Das schlägt ja gut die Brücke. Ihr habt es ja auch gesagt, im Antrag von Exist muss dargelegt werden, warum das Produkt, das, was man so vorhat, so innovativ ist. Was ist denn das Innovative bei AllCup?
Also wir haben ein S-Bahn-Kaffeebecher entwickelt, beziehungsweise die Beschichtung, die aus einer Waffel einen S-Bahn-Kaffeebecher macht. Die sorgt nämlich dafür, dass der ganze Becher in Hitze und Wasser beständig wird und ist dabei noch mega lecker. Du kannst ja mal kurz reinbeißen, Lara. Also da hört man ja vielleicht schon, dass es auf jeden Fall sehr crunchy ist.
Das heißt, nachdem der Kaffee getrunken wurde, esse ich die Waffel auf.
Genau, und im Gegensatz zu herkömmlichen Einwegbechern nimmt man dann damit eben kein Mikroplastik und keine Chemikalien wie PFAS auf. Und das fanden wir eigentlich sehr praktisch. Man hat am Ende auch nicht irgendwie das Problem mit so einem, also man kennt das ja von so Mehrwegbechern, dass man nachher mit so einem schmutzigen Thermobecher oder einem Pfandbecher da steht und sagt, okay, was mache ich jetzt? Wo spüle ich denn irgendwie aus? Und wenn man den aufgegessen hat, hat man damit gar kein Problem.
Wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, tatsächlich sind wir in der Uni drauf gekommen. Also Lara und ich hatten schon irgendwie ein bisschen länger überlegt, ob wir nicht zusammen vielleicht ein Startup gründen wollen, weil wir eben uns über Studium kennengelernt haben. Und dann saßen wir im Schwerpunkt und haben jede Woche Kaffee getrunken. Und nachdem man dann irgendwie den, keine Ahnung, 10. Einwegbecher benutzt hat, waren wir irgendwann so, okay, muss man immer Mikroplastikbecher nutzen oder gibt es nicht andere Alternativen? Ich habe dann das so von meiner Mama den Thermobecher genommen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin ein bisschen ungeschickt und wenn man oben auf den Knopf von dem Thermobecher drückt, weil man die Tasche nicht perfekt stapelt, dann kann der auslaufen. Und das ist mir ein, zweimal passiert. Deshalb konnte ich diese Alternative nicht länger verfolgen. Und Lara hat dann zum Beispiel irgendwie eine Porzellantasse mitgenommen. Musste die dann aber danach irgendwie ausspülen auf der Unitoilette. Das ist halt auch nicht so cool. Und dann haben wir uns halt überlegt, warum gibt's nicht irgendwas, was man direkt vor Ort hat, was man gar nicht erst mitbringen muss oder vergessen kann, weil eben 80% der To-Go-Produkte auch spontan gekauft werden. Und was danach aber auch keinen Mehraufwand erfordert, was man irgendwie nicht mittragen muss, nicht säubern muss, nicht spülen muss, was auch immer. Und dann haben wir uns gedacht, warum gibt es da nicht einen S-Bahn-Becher? Man kann den direkt da bekommen, isst ihn am Ende auf, hat keinen Müll und kann den Kaffee trotzdem genießen und hat noch einen leckeren Snack.
Um das auch mal so ins Verhältnis zu setzen, ich hatte das bei euch, glaube auf der Website auch gelesen, es sind nicht so wenige Kaffeebecher, die tagtäglich in Deutschland weggeworfen werden, oder?
Ja, also pro Tag sind es tatsächlich 8 Millionen allein in Deutschland. Also die Menge ist schon unfassbar hoch. Mhm.
Idee essbarer Kaffeebecher. Klingt plausibel. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
Also tatsächlich war das bei uns ganz classy. Wir haben in der WG-Küche angefangen. Sarah und ich haben damals zusammen gewohnt, als wir noch studiert haben und haben dann einfach selbst ausprobiert und haben geguckt, okay, wie könnte man das jetzt umsetzen? Haben dann so erste kleine Experimente im heimischen Backofen gemacht und auf der Herdplatte und so, haben versucht, uns da irgendwas zusammen zu mixen. Und haben dann schnell gemerkt, okay, wir müssen mal mit Expertinnen und Experten sprechen und haben dann an verschiedenen Hochschulen gesucht, wo gibt es Ökotrophologie, wo gibt es Lebensmitteltechnologie. Da ist auch Google eigentlich ein ganz guter Ratgeber, wo man das erstmal rausfinden kann, aber bei uns hat es auch sehr lange gedauert. Wir sind dann über einen Lebensmittelchemiker zu einem Lebensmitteltechnologen gekommen, zu Sensorikern und dann zu Ökotrophologen. Also das ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, genau den spezifischen Beruf zu finden, den man da eigentlich gerade benötigt und haben so irgendwann dann über ein paar glückliche Pfade Martin gefunden, der tatsächlich Ökotrophologe ist und schon zahlreiche Produktneuentwicklungen gemacht hat, zum Beispiel für Stiftung Warentest, also da auf jeden Fall sehr erfolgreich ist. Und haben dann unser Team so vervollständigt, sodass es auch eben für den Exist-Antrag dann perfekt gepasst hat, dass wir da jede der Kompetenzen abdecken konnten, vom betriebswirtschaftlichen Bereich über Marketing, Produktentwicklung, sodass wir unsere Kernkompetenzen eben selbst abdecken können.
Ja, vor allen Dingen, dass wir es jetzt auch alles im Labor viel professioneller gestalten können, als wir es damals in unserer kleinen WG-Küche gemacht haben, mit einem Backofen, der nicht überall die gleiche Temperatur hatte oder so. Diese ganzen Faktoren konnten wir damals gar nicht kontrollieren. Vor allen Dingen konnten wir das natürlich auch nicht vor unserer Mitbewohnerin zeigen, dass wir jetzt hier versuchen, ein Produkt zu entwickeln, weil das musste natürlich auch komplett geheim bleiben. Und haben wir dann so gesagt, so ja, wir üben immer jetzt kochen. Und dann war es irgendwann auch so, ihr übt seit 3 Monaten heimlich kochen. Wofür kocht ihr denn die ganze Zeit? Ja, das war schon crazy damals.
Und wann habt ihr dann aber tatsächlich für euch entschieden, jetzt wollen wir uns damit auch selbstständig machen, beziehungsweise ein Unternehmen aufbauen? Also der eine Schritt oder das bisschen rum zu experimentieren, ne, ob das mit der Waffel klappt, wie macht man es genau, ist ja eine Sache. Könnte dann eben tatsächlich auch so ein bisschen Hobby und Interesse sein. Aber wirklich dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, jetzt committen wir uns da für die nächsten Jahre und probieren das auch aufzuziehen.
Ja, also tatsächlich sprichst du da schon was an, was uns auch lange beschäftigt hat. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, 1,5-2 Jahre nach einer Idee gesucht, wo wir gesagt haben, okay, die ist es uns wert, dass wir uns dafür selbstständig machen, weil natürlich setzt man damit alles auf eine Karte und setzt auch sein ganzes Herzblut und seine ganzen Leidenschaft in diese Idee. Das ist ja auch nicht einem jede Idee wert. Also unsere Kriterien waren so, dass sie nachhaltig sein soll, dass wir zu 100% dahinter stehen und das konnten wir eben mit dem essbaren Kaffeebecher verwirklichen und tatsächlich hatten wir ein paar Ideen und haben dann dazu immer so Basisversuche durchgeführt, wie du das eben auch schon erläutert hast. Natürlich probiert man erstmal ein bisschen und so war es auch bei uns, bis dann quasi der erste Becher so ein bisschen gehalten hat, wo wir uns so dachten, okay, wir sehen, es kann funktionieren, wir müssen es jetzt noch professionalisieren und an ein paar Stellschrauben drehen, aber im Prinzip ist es möglich und dann haben wir auch angefangen, über unsere Idee zu sprechen, uns Feedback einzuholen und zu gucken, okay, wie könnte das wirtschaftlich funktionieren und so weiter. Aber da vielleicht auch nochmal ein Tipp, also man kann über seine Idee sogar schon viel früher sprechen, als wir es gemacht haben. Also wir wollten auf jeden Fall für uns selbst erst den Beweis haben, bevor wir darüber irgendwas erzählen, aber es ist auch nicht schlimm, selbst wenn man dann seine Idee wieder verwirft. Man lernt und wächst an jeder Idee, die man hat und jedem Feedback, was man dazu bekommt.
Ja, vor allen Dingen, man hat immer so Angst, direkt schlechtes Feedback zu bekommen oder dass alle einem die Idee klauen. Aber das ist halt einfach nicht so. Es ist, no one will steal your stupid idea, ist halt einfach wahr. Die anderen Leute müssen ja erstmal diesen ganzen Forschungsaufwand haben und die müssen erstmal genau das gleiche Interesse wie du daran haben, das Produkt so auf den Markt zu bringen. Also das mussten wir auf jeden Fall lernen, da mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber das ist jetzt auch schon so 1,5 Jahre her. Und seit 1,5 Jahren machen wir das eigentlich ja hauptberuflich. Klingt jetzt so krass. Aber dass wir schon, das vorher haben wir das Gründerstipendium NRW bezogen, 8 Monate lang. Und jetzt eben Exist seit 2 Monaten. Also darüber konnten wir uns dann auf jeden Fall finanzieren, haben das Studium dann so nebenbei weiterlaufen lassen, mussten vor Exist natürlich schnell noch die Bachelorarbeit schreiben, aber deshalb sind wir jetzt auch fertig damit. Aber es ist auf jeden Fall so seit 2 Jahren schon unsere Prio, würde ich sagen. Und Martin ist ja seit so 8-9 Monaten dabei.
Vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, gab es eine Idee, die ihr vorher schon mal verworfen habt, wenn ihr schon relativ lange so überlegt, hey, sollen wir uns selbstständig machen und womit vielleicht?
Ja, also tatsächlich waren wir in ganz verschiedenen, diversen Bereichen unterwegs. Eine Idee können wir da vielleicht mal nennen. Da hatte Sarah die Idee, glaube ich, dass man so Klamotten im Onlinehandel direkt an sich selbst sieht und halt nicht das erst bestellen muss und dann wieder zurückgeht. Und dann bei den ersten Recherchen, ähnlich wie wir das bei dem essbaren Kaffeebecher letztendlich auch getan haben, ist dann aber bei der Idee rausgekommen, okay, ich glaube Google oder irgendjemand richtig groß hat halt ein Patent auf diese Idee und die technische Umsetzung. Und dann war natürlich klar, okay, nee, das sind so viele Hürden, das können wir eigentlich direkt wieder verwerfen, auch wenn wir die Idee an sich gut finden.
Ja, wenn es halt schon technisch, also auch oder wenn die technischen Hürden halt mega groß sind. Aber bei uns war eigentlich am Anfang immer so, ja, wir machen niemals ein Lebensmittel. Lebensmittel haben so viele gesetzliche Hintergründe. Das ist so kompliziert, das machen wir auf gar keinen Fall.
Sarah und ich haben auch beide vorher schon Praxiserfahrung in Lebensmittelbetrieben gesammelt und haben direkt gesagt, boah nee, wir haben das gemerkt. Also man hat Probleme, weil sich das Lebensmittel vielleicht nicht mega lange hält, wenn man jetzt Käse hat oder so zum Beispiel. Ich war bei einer Weichkäsefirma, dann läuft es natürlich irgendwann ab. Man hat Probleme mit dem Transport, der muss vielleicht gekühlt sein.
Ja, oder die ganze Beschriftung, dass es durch die Rechtsabteilung immer wieder muss, wenn man irgendwelche Sachen auf den Markt bringt, dass man dafür auch haftbar gemacht werden kann. Ja, aber dann fanden wir die Idee so gut, dass wir uns direkt irgendwie darin verliebt haben. Und man soll sich ja immer ins Problem verlieben und nicht in die Lösung. Aber ich glaube, wir haben uns irgendwie schon so ein bisschen in beides verliebt, dass wir das jetzt schon so machen wollen.
Jetzt seid ihr dabei, ein Lebensmittel zu machen. Wie weit ist der Kaffeebecher? Ist er ready to go?
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Also der Prototyp ist auf jeden Fall schon stabil. Aber es gibt immer noch Feinheiten, die man adjustieren muss, weil bei uns reicht es zum Beispiel nicht, andere Firmen sagen so oder andere Startups können mit einem MVP, also mit so einem ganz groben Prototyp an den Markt gehen, eine Beta-Version testen, wenn man zum Beispiel eine App hat oder so. Und es ist nicht so schlimm, wenn irgendwas nicht funktioniert. Bei uns sind die Ansprüche halt mega hoch, weil es wird nicht reichen, wenn unser Becher zu 95% funktioniert, weil wenn er dann bei der 20. Person einmal ausläuft und die sich die Hände verbrüht, dann können wir keine Sorge dafür tragen. Dementsprechend müssen wir auf die 100% kommen. Und das ist auf jeden Fall noch Aufwand. Und wir haben ja auch genau deswegen das Exist-Gründerstipendium beantragt, damit wir eben dieses Jahr Forschung noch gut nutzen können. Bereiten dann jetzt auch in den nächsten Monaten das Upscaling vor. Also, dass wir es auch noch auf die, also nur weil der Prototyp funktioniert und man das im kleinen Rahmen macht, heißt es ja nicht, dass man es auch direkt auf so einer riesen Maschine und einem Laufband machen kann. Und dementsprechend müssen wir das dann auch wieder darauf anpassen. Und ja, deshalb würde ich sagen, so in 1,5 Jahren sollten wir dann hoffentlich auf dem Markt sein.
Okay. Technische Innovation klingt auch nach Patent. Meldet ihr das an?
Ja, also wir haben auf jeden Fall geplant, unsere Rezeptur zu schützen, weil es einfach auch sinnvoll ist, wenn man da so viel Forschung rein investiert hat und das quasi der Kern des Unternehmens ist und die Innovationskraft beinhaltet, dass man sich da auf jeden Fall schützt, dass nicht jemand das einfach kopieren kann und sagen kann, ja, das habe ich jetzt erfunden. Und dementsprechend, ja, ist es richtig, wir streben ein Patent auf unsere Beschichtungstechnologie an. Mhm.
Habt ihr da schon ein paar Tipps für andere Gründer, die auch überlegen, irgendwas zu patentieren?
Also tatsächlich waren Sarah und ich auch in unseren Anfangszeiten direkt in so einem Abzweig vom Deutschen Patent- und Markenamt. In Dortmund war das, da gibt's mehrere. Ich glaube, die heißen Patentinformationszentren. Und da sind wir dann einfach hingegangen. Da kann man so frei recherchieren und kann erstmal schauen, okay, wie ist der Stand der Technik in dem Bereich? Gibt es da schon Patente? Was ist überhaupt ein Patent? Wie viel kostet sowas? Wie reiche ich sowas ein? Und da haben wir richtig gute Informationen bekommen, richtig guten Überblick. Zudem haben wir beiden sogar ein extra Modul im Studiengang belegt. Als wir wussten, okay, es könnte dazu kommen, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt noch extra in einen anderen Studiengang und hören uns eine Vorlesung an zum Thema IP-Management, also Intellectual Property. Und da war der Christian Mantel, der uns auch heute noch unterstützt, direkt da und hat uns schon richtig grundlegende Informationen gegeben. Und das ist echt super wichtig, dass man sich in dem Bereich auskennt, weil wir können aus eigener Erfahrung sagen, die meisten, sogar Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, kennen sich dann nicht so perfekt aus. Und es ist auf jeden Fall gut, wenn man da selbst dann Bescheid weiß, wenn man sowas anstrebt.
Genau, also unter Intellectual Property Right fallen auch sowas wie, wie melde ich meine Marke richtig an oder was gibt es überhaupt da, was ist der Unterschied zwischen Gebrauchsmuster und Patent und so weiter. Also das war auf jeden Fall, man sollte sich erstmal so ein Basiswissen aneignen und dann kann man gut mit einem Patentanwalt sprechen, aber man sollte auf jeden Fall niemals selbstständig ein Patent anmelden, weil es gibt so ganz gewisse Fachtermini, unter die das fällt, man muss es so weit formulieren, dass möglichst viel inkludiert wird, aber dann doch so eng, dass es trotzdem akzeptiert wird. Also das ist auf jeden Fall ein großer Spagat, den man da absolvieren muss.
Die Beschichtung verratet ihr mir jetzt aber nicht, was da drin ist.
Leider können wir das nicht, sonst können wir kein Patent mehr anmelden.
Ah. Also beim Patent gibt es so drei Voraussetzungen. Die erste ist eben, dass es eine gewisse Schöpfungshöhe hat, also dass es vom Stand der Technik abweicht und man eben eine echte Innovation hat. Und dass es eben auch nicht schon vorher veröffentlicht wurde. Wenn wir jetzt erzählen würden, da sind Zutat 1, 2, 3 drin und das würde veröffentlicht, dann wäre das quasi Free License, also jeder könnte das benutzen, weil wir haben es ja öffentlich verraten.
Ja, beispielsweise, wenn das jemand in Neuseeland auf seiner Instagram-Page einfach nur stehen hat, dann wäre es trotzdem so, dass es schon veröffentlicht ist und wir es dementsprechend nicht mehr schützen können.
Gut, dann gehen wir über dieses Thema einfach hinweg.
Das ist schön.
Hauptsache ist ja auch, der Becher schmeckt gut.
Auf jeden Fall.
Jetzt. Er klingt ja auf jeden Fall gut. Jetzt kennt ihr euch schon relativ lange und habt euch entschieden, gemeinsam zu gründen. Ihr habt vorhin schon erklärt, wie euer Mitgründer Martin dazu gestoßen ist. Worauf habt ihr geachtet bei der Auswahl eines weiteren Mitgründers? Oder habt ihr Hauptsache, da ist noch jemand, der sich damit auskennt und dann wird's schon?
Ja, also weil man sagt immer so, ja, ein Startup ist wie eine Ehe. Also ich fand den Spruch am Anfang ganz schlimm und dachte mir so, okay, was haben die ganzen Leute? Aber man verbringt ja, also im Startup arbeitet man ja auch mehr, als man in einem 9-to-5-Job arbeitet. Und wenn man eben am Tag 12, 13, 14, 15 Stunden zusammen verbringt, sollte man sich auf jeden Fall auch auf persönlicher Ebene gut verstehen. Und wir hatten tatsächlich vorher eine andere Kandidatin, die das gerne gemacht hätte. Aber das war zum Beispiel bei den Persönlichkeitsmerkmalen nicht stimmig genug. Also man muss zum Beispiel eine gewisse Risikoaffinität mitbringen. Das bedeutet, man hat nicht immer Sicherheit. Man weiß zum Beispiel vor Exist, wir wussten ja nicht, ob wir Exist bekommen. Wir waren da ein, zwei Monate so, okay, wie finanzieren wir jetzt gerade dann unsere Miete demnächst? Wie läuft es, wenn wir keinen Exist bekommen? Gehen wir dann über einen Investor? Also man muss diese Unsicherheit aushalten können und eben auch den Spirit haben, hart zu arbeiten, Bock auf die Idee zu haben, eben so wirklich sein Herzblut damit reinzustecken. Und genau, das waren so die Voraussetzungen, die wir eben gesucht haben. Und natürlich Kompetenz in dem Bereich, den wir noch nicht abdecken konnten. Und das war eben dieser lebensmitteltechnologische Bereich oder der Bereich der Ökotrophologie. Also Martin hat sich sogar spezialisiert darauf, neue Produkte zu entwickeln. Ja, das war, also der war schon wirklich das Perfect Match, weil wir waren dann an FH und haben mit Guido Ritter, also dem Lebensmitteltechnologie-Prof, gesprochen. Und er war dann so, ja, also es gibt da schon so einen. Und wenn ihr den bekommen könnt, der wäre schon echt gut. Und dann waren wir so, okay, wer ist das denn? Und dann hat er uns Martin vorgestellt und gesagt, ja, der hat auch eine Ausbildung zum Konditor vorher gemacht. Der hat schon so viele Projekte mit mir zusammen gemacht. Also den kann ich schon empfehlen. Ja, und dann haben wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres, mit Martin gesprochen und ihn versucht zu überzeugen. Und ich war so, dann irgendwann haben wir ihm auch gesagt, okay, dann muss er sich bis Januar entscheiden, ob er es mit uns macht oder nicht. Und dann hat er uns sogar schon Ende Dezember angerufen und gesagt, ich bin dabei, wir können das alle zusammen starten. Und seitdem sind wir immer weiter zusammengewachsen und verstehen uns mega gut.
Verstehen uns mega gut ist auf jeden Fall wichtig. Gab es aber auch schon Situationen, wo es ein bisschen geknirscht hat im Team?
Also tatsächlich nicht wirklich. Also natürlich ist es so, dass wir alle vom Charakter sehr unterschiedlich sind, dass wir alle andere Kompetenzen mitbringen. Natürlich erzeugt das irgendwo auch Konfliktpotenziale, die aufkommen könnten, so. Aber wir wissen natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir uns gerade dadurch ergänzen und divers sind. Beispielsweise, ich weiß nicht, kennt Martin sich ja so gut in diesem Lebensmittelbereich aus und, keine Ahnung, erzählt uns da auch mega viel drüber. Wir haben jetzt so viel Knowledge darüber, was wir vorher einfach gar nicht hatten. Ja, aber eigentlich, also es gab nie so einen Punkt, wo wir gedacht haben, so, okay, das wird jetzt nichts mehr oder wir zerstreiten uns oder so. Aber ich glaube, Exist hat genau dafür zum Beispiel auch extra noch so ein Gründer-Team-Workshop, damit das Team irgendwie besser zusammenarbeiten kann.
Und daran nehmt ihr dann teil?
Ja, genau. Also das ist immer so innerhalb der ersten paar Monate. Wir hatten das tatsächlich noch nicht. Das ist immer so ein Sammeltermin, wo verschiedene, also keine Ahnung, es gibt da scheinbar so eine gewisse Anzahl von Teams, die dann gesammelt wird und dann wird das halt ein Workshop für alle. Macht ja auch Sinn. Genau, deswegen haben wir den noch. Darüber können wir dann also erst berichten, wenn wir da selbst teilgenommen haben. Aber tatsächlich glaube ich, dass es bei uns auch dazu beigetragen hat, dass jeder bei uns seinen eigenen Bereich hat. So ein bisschen. Also Martin mit seinem Forschungsbereich, er kann da halt, das ist sein Bereich und er hat da quasi den Hut auf und entscheidet da, wie da vorgegangen wird. Natürlich sprechen wir uns ab und wir haben auch Weeklies, wo wir uns gegenseitig updaten. Aber jeder hat halt so seine Kernkompetenz in dem Bereich und ich glaube, das hilft auch, dass man dann gut zusammenarbeitet und die Kompetenz des anderen auch schätzt.
Auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Lara macht zum Beispiel bei uns Finance und Sales und man hat es ja vielleicht auch bei der Beantwortung der Fragen schon gemerkt, dass sie natürlich auch solche Fragen beantwortet. Ich mache dann eher HR und Marketing. Also dadurch, dass jeder genau weiß, was er kann und in dem Bereich auch in der letzten Zeit so krass gewachsen ist, gibt es eigentlich gar nicht so das Problem, dass man sich da nicht einig werden kann.
Genau, ihr habt es auch kurz schon angesprochen. Exist bietet ja ein bisschen Coaching auch. Wo habt ihr außerdem vielleicht Bedarf identifiziert, wo ihr euch gezielt weiterbilden wollt, um bessere Unternehmerin zu werden?
Also neben dem Verhandlungsworkshop, den wir eben schon erwähnt haben, haben wir noch ich glaube, Exist nennt das Buchhaltung und für Nichtkaufleute oder so. Also gerade weil keiner von uns jetzt Buchhalter ist, Ausgebildeter und auch wir das so nebenbei machen, wie das halt beim Startup auch ist. Man arbeitet sich selbst in den Bereich rein, ist es für uns auf jeden Fall noch ein Punkt. Wo wir sagen, okay, wenn wir dann irgendwie umfirmieren in irgendwelche OHGs, sodass wir dann nachher später einen Investor als Anschlussfinanzierung aufnehmen, ist es gut, wenn jeder aus dem Team zum Beispiel diese betriebswirtschaftliche Grundkompetenz hat und dann wir auf der Basis dann diskutieren können.
Ja, und zum anderen waren wir jetzt in zwei Inkubatorprogrammen, einmal dem Breach und einmal dem InnoLab aus Dortmund. Und da kann man auch noch an Workshops teilnehmen, seine Kompetenzen ausbilden, sich im Pitchen verbessern, weil man ja diese Pitches, also so nennt man diese Präsentation bei Startups, ja immer wieder braucht, vor allen Dingen, wenn man irgendwie einen Investor akquirieren möchte oder eine Investorin oder bei Marketingkampagnen. Wir haben nächste Woche zum Beispiel wieder einen Pitch-Wettbewerb. Also da verbessert man sich irgendwie am laufenden Band dadurch.
Also auch ein bisschen Learning by Doing.
Absolut.
Aber das ist eh eigentlich immer, wenn man sich auf Startup-Business einlässt. Also das muss man schon, glaube ich, sehr lernen. Also Sarah zum Beispiel ist ein sehr spontaner Mensch, die hat damit gar kein Problem. Ich musste mich da am Anfang zugegebenermaßen erst ein bisschen drauf einstellen, weil ich weiß nicht, manchmal hatten wir das zum Beispiel einmal so ein Radiointerview, die dann so meinten, ja okay, dann muss es aber innerhalb von morgen in der Sendung sein, weil da haben wir eh ein Thema, was mega gut passt. Also schicke ich dir jetzt heute Abend die Fragen, morgen früh um 9 machen wir dann den Technikcheck und um 11 sprichst du dann einfach live mit dem Moderator. Und man dann so ist, okay, ich hatte eigentlich ein paar andere Sachen geplant, aber das ist mega flexibel. Aber es ist auch cool, weil man dadurch nie langweilig wird und man immer neue Aufgaben hat und ja, man sich immer drauf freut eigentlich.
Ja, macht auf jeden Fall mega Spaß, auch dadurch, dass immer was Neues kommt und man so viel Neues lernt. Also ich glaube, also mir, das, was mich am meisten begeistert, ist halt, dass man so unfassbar viel lernen kann und sich so weiterentwickelt.
Ihr habt ja auch gerade schon gesagt, ihr seid auf dem einen oder anderen Pitch-Event. Das heißt, ihr nutzt die ganzen Möglichkeiten zur Vernetzung, zur Präsentation in eurer Region schon sehr stark.
Ja, also man möchte natürlich auch die Sichtbarkeit auf das Produkt erhöhen. Das auf jeden Fall. Und zum anderen bringt das natürlich auch monetären Mehrwert, muss man ja auch sagen. Wenn man dadurch ein bisschen was gewinnt, kann man zum Beispiel vielleicht einen Teil von dem Patent vorher schon bezahlen. Und das Netzwerk ist halt unfassbar wichtig, weil man darüber zum Beispiel irgendwie Technologiepartner gewinnt oder KundInnen oder InvestorInnen. Also es ist quasi, dass sich das immer weiter verbreitet. Wenn wir bei einem Event pitchen, haben wir danach meistens irgendwie InvestorInnen-Anfragen oder dann meldet sich ein neuer Kunde bei uns. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und kann ich auch jedem ans Herz legen.
Und um dann auch nochmal auf Exist zurückzukommen, da gibt es nämlich auch einen Punkt, der auf das Netzwerk eingeht und dass man eben Kompetenzen, die man vielleicht im Team nicht hat, durch das Netzwerk ausgleichen kann. Und bei uns war das zum Beispiel Vertriebserfahrung. Also ich habe eine Bäckerfamilie, ich habe da natürlich auch im Vertrieb, also im Verkauf gearbeitet, aber jetzt so riesige Verträge auszuhandeln oder so, das hat noch keiner von uns gemacht. Und dafür haben wir uns dann eben Mentorinnen und Mentoren aus unserem Netzwerk gesucht, die da ihre Kernkompetenz haben die dort aufgeführt. Und so ist es eigentlich immer, dass einem das Netzwerk immer so viel bringt, wie Sarah eben schon gesagt hat. Man hat immer Sachen, die man darüber erklärt. Oder wir haben auch manchmal Wettbewerbe, wo wir noch Unterstützung brauchen, wo wir dann immer anfragen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, uns da zu unterstützen? Also das ist auf jeden Fall, selbst wenn das eigene Produkt noch nicht auf dem Markt ist, ist es immer sinnvoll, wenn du dir schon ein Netzwerk aufbaust.
Sarah, hast du vielleicht ein paar konkrete Tipps, also gerade aus eurer Region oder wo ihr schon mitgemacht habt, was ihr auf jeden Fall empfehlen könnt?
Also für GründerInnen auf jeden Fall das Gründerstipendium NRW. Das hat auch eine relativ hohe Förderquote. Da bekommt man 12 Monate lang 1.000 Euro. Also wir haben das auch bekommen, aber wenn man Exist haben möchte, muss man das nach 8 Monaten abbrechen. Das gibt einem schon mal so ein bisschen so eine Existenzsicherung. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten so generelle Tipps für GründerInnen auf jeden Fall. Geht raus mit eurer Idee. Wir haben das ja eben schon so ein bisschen angeteasert, aber sprecht so oft wie möglich mit so vielen Leuten wie möglich drüber. Holt euch so viel Feedback ein, wie es geht, weil nur dadurch könnt ihr wachsen und das ist super wichtig.
Mhm. Apropos wachsen, wie geht's bei euch konkret weiter? Was plant ihr für die nächsten Monate? Wie werdet ihr dann irgendwann wachsen? Braucht ihr einen Investor, den ihr sucht?
Also was jetzt gerade auf jeden Fall ansteht, ist eben die Produktfinalisierung. Also Martin steht jetzt zum Beispiel gerade auch wieder 200 Meter entfernt von uns im Food Lab und forscht weiter an der Beschichtung und an der Optimierung des Prozesses. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns stark begleitet. Dann wird danach die Patentanmeldung folgen, Pilotprojekt. Und zur finanziellen Sicherung kann unsere Finanzexperten vielleicht was sagen.
Genau, also die Anschlussfinanzierung, Alex, ist natürlich auch ein Thema. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze bis dahin entwickelt. Da gibt es ja verschiedene Optionen. Man kann ja zum Beispiel einen Business Angel reinnehmen, der noch Expertise mitbringt, zusätzlich zu den monetären Mitteln, die er einbringt. Oder es gibt auch Finanzierungsprogramme, zum Beispiel von der NRW-Bank, wo man dann mit einem Kredit arbeitet. Also da ist es jetzt alles noch offen und eher in die flexible Richtung, wie wir das eben schon erläutert haben. Und wird sich dann, denke ich, erst in den nächsten Monaten finden.
Aber die Uhr tickt, weil Exist läuft in 10 Monaten aus. Von daher, und danach muss sie auch weitergehen.
Auf jeden Fall. Also Man braucht so, um einen guten Investor zu finden, um die 6 Monate, dass man mit dem dann auch eine Kooperation eingeht. Und
aber das ist bei Axis tatsächlich auch so, dass sie das unterstützen. Also man muss zum Beispiel verpflichtet einen Businessplan schreiben, den man dann ja auch braucht, um jegliche finanzielle Mittel anzuwerben, sich um die zu bewerben. Und ich, so wie ich das verstanden habe, ist es auf jeden Fall aus der Erfahrung heraus entstanden, weil manche Gründerinnen das vielleicht nicht beachtet haben. Und somit ist es eigentlich schon der Grundstein dafür gelegt.
Noch eine ganz andere Frage. Wie geht ihr mit Stress um, den es ja beim Thema Gründen durchaus auch hin und wieder gibt?
Also wir haben da so verschiedene, also natürlich hat jeder seine eigenen Stressregulationsstrategien, aber wir haben zum Beispiel auch den Medi-Monday, wo wir 5 Minuten, einer von unseren PraktikantInnen bereitet immer so 5 Minuten Meditation am Montag vor, dass man direkt zwischendurch einmal durchatmet, sich kurz entspannt. Wir haben dann noch und eine Reflexion auf jeden Fall, wo jeder auch so sagen kann, das sind gerade meine Herausforderungen, da bin ich zum Beispiel gestresst. Oder dann merken wir das natürlich auch manchmal und dann nehmen wir uns gegenseitig was ab. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich bin komplett voll mit Themen, das eine könnte ich vielleicht gerade abgeben, dann übernimmt es Lara vielleicht auch mal. Also wir versuchen das natürlich schon zu übertragen. Aber es ist ja auch voll oft positiver Stress. Also es gibt ja Eustress und Distress. Und dieser Eustress ist ja das, was einen auch weiterbringt. Weil wenn man so gepusht ist, dass man super viel zu tun hat, aber es einem so Spaß macht, dann bringt einen das ja eher noch weiter.
Mhm. Habt ihr Tipps oder wie stellt ihr sicher, dass ihr möglichst effizient arbeitet? Habt ihr da ein paar Tipps?
Also, da gibt es bei uns einen Work Efficiency Workshop, der in meiner Hand liegt. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Tipps. Also bei uns war das am Anfang so, dass gerade hier im Großraumbüro man natürlich über den Tag auch oft angesprochen wird und dass jeder zum Beispiel sich Fokuszeit einrichtet und sagt, okay, das sind jetzt die 2 Stunden, wo ich an dem Tag ausschließlich an meinen wichtigsten Projekten arbeite. Die nehme ich mir dann auch. Und auch im Coworking Space gibt es da Methoden. Zum Beispiel gibt es White Noise. Das gibt es auch auf Spotify, wenn man das eingibt. Das übertönt quasi alle anderen Sounds, auch wenn jemand neben einem spricht. Und auch wenn es nicht so laut eingestellt ist, übertönt es das schon. Sodass man sich tatsächlich nachgewiesenermaßen viel besser konzentrieren kann, als wenn man jetzt irgendeinen Popsong hört, wo auch noch Gesprochenes stattfindet. Also auf jeden Fall, dass jeder seine eigene Struktur entwickelt und dann daraufhin sich auch Zeiten einrichtet, wo er eben an seinen Themen arbeitet und dann eben auch eine Zeit, wo eben Besprechungszeit ist oder Abstimmungszeit, wo man eben sagt, okay, da können wir Meetings eingestellt werden. Bei uns ist das zum Beispiel so, dass vormittags jeder eigentlich seine Fokuszeit hat und nachmittags dann eben Raum für Meetings sind oder jetzt zum Beispiel auch für unseren Podcast, den wir jetzt auch nachmittags aufnehmen.
Ja, White Noise, willst du kurz sagen, was es ist?
Ja, also das ist wie so ein Fernsehrauschen. Man kennt das vielleicht von den alten Fernsehern noch, wenn dann immer so ein Schwarz-Weiß-Bild da war, wenn das so am Anfang flackert, wenn noch kein Kanal eingestellt ist. Und das ist es quasi. Also ja. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an den Sound, aber ich tatsächlich finde den sehr hilfreich.
Ja, wir bringen aber auch so Praktikantinnen und so ein paar Techniken bei, zum Beispiel auch die Elon Musk benutzt, dass man sich so die Timeboxing-Method, so dass man sich anschaut, okay, um die und die Zeit mache ich das und das und dann mache ich das und das, dass man seinen Tag quasi so durchstrukturiert. Also man wird dadurch immer effizienter.
Und nur noch gerade erwähnen, die Erklärung, was White Noise ist, verstehen aber auch nur alle die A, noch wissen, was ein Fernseher ist und B, ihn auch noch aus der Zeit kennen, wo es tatsächlich nicht Programme rund um die Uhr gab. Aber das nur für die damit was anzufangen wissen.
Ansonsten einfach kurz einmal auf Spotify eingeben und dann kommt es auch direkt.
Willst du das nicht kurz nachmachen lassen? Das Rauschen.
Was waren, wenn ihr jetzt mal zurückblickt auf die letzten, ja, mittlerweile ja schon Jahre, was waren eure größten Aha-Momente?
Also Aha-Momente, so Erkenntnismomente meinst du?
Mhm.
Ich glaube, am Anfang war es eben dieser Point, okay, ab hier muss ich raus und meine Idee kommunizieren und möglichst viel drüber sprechen, möglichst viel Feedback einholen und auch, wie wichtig Feedback ist, dass man auch, wenn man am Anfang sehr, sehr viel auch natürlich Kritik bekommt, weil man seine Idee noch nicht perfekt ausgearbeitet hat, dass es einen eher motivieren sollte, weiterzumachen, dass man gut mit Feedback umgehen sollte und es auch schauen sollte, okay, ist es gerechtfertigtes Feedback und wenn ja, wie kann ich das verbessern bis zum nächsten Mal, dann bekomme ich das Feedback nicht mehr.
Oh, ich erinnere mich noch, einmal hatten wir so ein Feedback, was uns richtig zerstört hat, weil beim Pitchen hat man ja immer auch eine Präsentation dabei und wir haben die sehr, sehr oft überarbeitet und haben die Farbschemen geändert und alles Mögliche. Und da wurden wir auch ein paar Mal wirklich, also da wurde kein gutes Haar in unserer Präsentation gelassen, sodass man danach erst wieder so ein bisschen sich sammeln musste, um dann zu überlegen, okay, aber es war immer so, dass uns das weitergebracht hat letztendlich. Also das war auch richtig gutes Feedback, aber manchmal muss man halt ein bisschen gucken, dass man sich dann wieder fängt.
Wir hatten zum Beispiel mal, wir waren so, okay, wir gehen auf den Kaffee-Style, so schwarz und weiß, richtig clean, voll schön. Ja, das Ding ist, dann hatten wir aber schwarz als Hintergrundfarbe und dann wurde uns direkt von einem Psychologen gesagt so, das wirkt schon sehr deprimierend, sieht sehr depressiv aus. Und wir so, das war jetzt nicht die Message. Und dann hatten wir das Feedback so zweimal oder so, weil wir dachten, okay, vielleicht ist es jetzt eine einzelpersönliche Meinung. Aber nein, war es nicht. Und dann haben wir auch danach gedacht, okay, wie konnten wir jemals so eine Präsentation zeigen? Aber jetzt haben wir eine Präsentation, die ganz cool ist. Also man verbessert sich dadurch immer weiter und findet seine CI auch.
Genau, und da können wir schon zu unserem nächsten Tipp kommen, was auf jeden Fall Netzwerk ist, weil diese Feedbacker, die Sarah eben schon erwähnt hat, die kamen natürlich aus unserem Netzwerk. Und wenn man ein diverses Netzwerk hat und weiß, okay, bei dem einen liegt vielleicht das Steckenpferd eher auf Präsentation, auf Farbschemen, der hat eine gute Intuition für Blicklenkung, wo schaut die Person hin, wenn sie auf die Folie schaut, was möchte ich aber, wo die Person hinschaut, wie verändere ich das dann farblich oder mit Größen oder was auch immer, da kannst du wahrscheinlich eher aus dem Marketingbereich deine Expertise sprechen, dann ist es auf jeden Fall super sinnvoll und so ist es in jedem Bereich, gerade mit Finance und wenn man zum ersten Mal eine eigene Kalkulation aufstellt mit einer Liquiditätsplanung oder einer Gewinn- und Verlustplanung, dann steht man immer am Anfang vor so einem Riesenberg. Das ist immer super hilfreich, wenn man Leute hat, an die man sich wenden kann und die dann nicht erst in dem Moment suchen muss, sondern weiß, okay, ich kenne jemanden und auf den kann ich bestimmt zurückgreifen.
Ein kurzer Tipp an dieser Stelle, auch für alle Zuhörer. Der Unternehmerheld aus dem Markenuniversum von Passion for Business bietet eine Online-Finanzplanung inklusive Liquiditätsplanung. Geht dann ganz einfach, viel schneller als Excel und auch viel weniger Fehler drin. Gut, habt ihr noch ein paar Aha-Momente aus den letzten Jahren? Zum Beispiel, als ihr euren Eltern gesagt habt, ihr macht euch jetzt mit einem Unternehmen selbstständig.
Ja, also ich muss dazu sagen, mein Papa zum Beispiel ist ein sehr konservativer Mann. Und war dann so, also mein Papa ist auch Beamter und war dann so, ja, okay. Möchtest du nicht vielleicht erst noch einen Master machen oder was Sicheres? So, du könntest auch einen Job machen und dann wirst du dein Leben lang gut bezahlt. So, du hast doch jetzt die Basis dafür geschaffen. Du warst doch immer gut im Studium. Und ich war so, ja, nee, ist schon das, was ich machen möchte. Und konnte ihn dann auch überzeugen. Dann hat er auch, am Anfang war er auch so, schmeckt dieser Becher überhaupt? Und dann haben wir auch unsere Families natürlich alle probieren lassen. Und die haben tatsächlich alle aufgegessen. Und Papa war so, ja, kannst du mir jetzt nicht noch einen geben? Also, ja, mittlerweile sind die auf jeden Fall total on board und supporten das auch mega. Waren dann so, okay, mach das. Auch wenn zwischendurch so diese Sicherheitsmomente so durchblitzen und die sagen, ja, aber vielleicht doch noch was Sicheres zwischendurch.
Aber ich kann natürlich auch sagen, dadurch, dass wir diese Abmachung hatten, wir erzählen gar niemandem irgendwas von unserer Idee, kam das natürlich für unsere Familien so ein bisschen aus dem Nichts, so Ende des Studiums, man hat alle Scheine außer die Bachelorarbeit und dann sagt man so plötzlich, meine Pläne haben sich jetzt geändert, ich möchte doch nicht das und das machen, ich mache mich jetzt übrigens selbstständig, meine Idee ist ein essbarer Kaffeebecher, ich habe auch schon erste Versuche dazu gemacht, die haben auch funktioniert und jetzt übrigens sind wir demnächst bei jemandem, der die Waffel dann herstellt und haben auch schon mit dem gesprochen.
Ja, also es war vielleicht nicht so, es war eher so ins Wasser stoßen von unseren Families. Aber ja, die finden das auf jeden Fall mega cool, dass wir da so den Mut gezeigt haben, uns selbstständig zu machen.
Ja, Erwartungsmanagement, ne? Aber es ist ja schön, wenn ihr mit der Leidenschaft und dann auch mit dem Produkt im Endeffekt auch die eigene Familie, also man kriegt da natürlich tendenziell immer positives oder positiveres Feedback.
Ja,
eventuell.
Kommt drauf an. Also Laras Familie ist ja so eine Bäcker-Family. Und die waren so, nee, sorry, das geht nicht, was ihr da vorhabt, das wird niemals funktionieren.
Ja, also man muss halt schon sagen, Bäcker sind halt keine Lebensmitteltechnologen. Und natürlich haben wir am Anfang versucht, da so ein paar Informationen zu bekommen, so was für Stoffe könnte man nehmen, die hitze- und wasserbeständig sind. Und bis wir dann gemerkt haben, okay, wir sollten uns vielleicht keinen Bäcker ins Team holen, sondern vielleicht mal gucken, wie ist das mit Lebensmitteltechnologen, Lebensmittelchemiker und so weiter. Und natürlich, ich kenne das auch selbst, man hat ja gegenüber Innovationen am Anfang vielleicht so eine gewisse Skepsis und denkt sich so, ja, funktioniert es überhaupt? Und darauf sind wir auch bei unseren Families ein paar Mal gestoßen und auch bei externen Leuten ist es heute immer noch so. Solange man jetzt keinen, also wir haben zum Beispiel einmal eine Präsentation gehalten, hatten diesen Becher in der Hand und haben im Publikum die Frage bekommen, ob unser Produkt überhaupt funktioniert. Und wir waren so, aber wir haben es doch hier gerade in der Hand, wir trinken daraus, wir essen, was sollen wir noch machen, um zu beweisen, dass es funktioniert? Also bei Innovation hat man immer da so eine gewisse Herausforderung und die aber auf jeden Fall schaffbar ist und man entwickelt auch Strategien, wie man das dann macht.
Ja, aber dabei hat sowas wie Exist zum Beispiel geholfen, dass man da nochmal den Proof hat.
Wunderbar. Ich glaube, euer Plan ist klar für die nächsten Monate. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. ich hoffe, dass ich auch dann, naja, irgendwann im nächsten Jahr, ne, irgendwo mal diesen Becher essen kann. Also erst draus trinken, dann essen. Vielen Dank für eure Zeit, viel Erfolg und noch eine schöne Woche.
Sehr gerne, danke, dass wir dabei sein durften.
Vielen Dank.
Das war die heutige Folge im Passion for Business Podcast. Wer mehr über AllCup erfahren möchte, besucht einfach die Website unter www.allcup.de. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Alle Informationen zum Förderprogramm Exist gibt's ebenfalls auf der Website www.exist.de. Auch das packe ich aber nochmal in die Shownotes. Viel Erfolg, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.